Und es hat richtig Spaß gemacht, da mal wieder ein, zwei neue Pflanzen zu entdecken. Du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn man einmal so eine Pflanze wirklich per Du kennengelernt hat und jetzt weiß, wie sie aussieht, dann fällt es leicht, sie auch in anderen Ländern oder egal wo dann generell wieder zu erkennen und zu finden. Von daher ist es immer spannend, die Augen aufzuhalten und hier und da auch neue Pflanzen zu entdecken. Herzlich willkommen zum Kräuternote-Podcast. In dieser Episode möchte ich dich mit auf meine Malta-Reise aus dem September nehmen und welche Wildpflanzen mir dort so beim Begutachten der einheimischen Flora aufgefallen sind. Klar, es war jetzt natürlich im September dort nicht mehr gerade grün, wie vielleicht im Frühling die paar Monate, sondern eben relativ ausgedörrt, aber so einiges fand sich dennoch. Und ja, es sind natürlich dann eben sehr hitzeresistente und mediterrane Gewächse. So gab es zum Beispiel Fenchelblüten und Samen noch und ich habe Kapernsträucher entdeckt und ja auch noch den dortigen Thymian gesehen und noch weitere interessant aussehende und wohlriechende unbekannte Pflanzen, die ich dann hinterher förmlich erstmal recherchieren musste. Die unbekannten habe ich dann eben fotografiert oder hier und da auch mal ein kleines Stück so zur Erinnerung und für die Recherche mitgenommen. Und ich hatte aber auch vorher schon einen Guide gefunden, und zwar den Edible Wildplants Guide, der mir dann so ein bisschen bei der Identifizierung geholfen hat, weil der im Prinzip so die 15 wichtigsten maltesischen Wildkräuter schon mal vorstellt. Ich werde dir den Link dazu auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Also, zunächst hatten wir, wie gesagt, den wilden Fenchel und ja, die Fenchelpflanzen waren halt wirklich schon relativ vertrocknet, aber hatten eben noch zum Teil diese gelben Blüten und auch grüne oder eben schon gräuliche getrocknete Früchte. Und was wir als Fenchelsamen bezeichnen, sind ja sozusagen die Früchte, die dann eben aus den Fenchelblüten entstehen. Und diese getrockneten Früchte oder eben, ja, wenn wir eben auch von Fenchelsamen reden, sind dann eben ein super Gewürz, was auch so einen anisähnlichen Geschmack haben. Und da habe ich mir dann auch einfach mal so ein paar welche zum Würzen mitgenommen und werde es demnächst mal ausprobieren. Ja, weil das kann ja wirklich zum Würzen von allen möglichen Gerichten verwendet werden. Also von Fleischgerichten über Bratkartoffeln bis zum Einbacken in Brot oder Brötchen. Da kann man jede Menge mitmachen. Und generell kann man vom Fenchel auch die Blätter, die Stängelbasis, also alles Mögliche, die Früchte und die Blüten natürlich essen. Eben ja, in Salat machen, als Gemüse oder eben auch als Gewürz nutzen. Zum Beispiel Fenchelpesto wäre ja auch eine sehr interessante, leckere Art, den Fenchel mal zu nutzen. Und ich habe jetzt beim Recherchieren noch gefunden, dass auch auf Malta bereits aus diesen gelben Blüten dann schon ein Likör aus dem Fenchel, aus dem wilden Fenchel hergestellt wird. Und zwar heißt der, ich weiß es nicht, ob ich es richtig ausspreche, Zeppis Busbierza. Und das ist eben, wie gesagt, ein maltesischer Likör aus dem lokalen Fenchel und hat dann eben diesen Anisgeschmack. Und ja, den kann man eben pur trinken oder einfach irgendwie mit Wasser oder anderen Sachen mischen. Man unterscheidet übrigens auch zwischen süßem und bitterem Fenchel. Wobei der bittere Fenchel der ist, der ja in den getrockneten Früchten eben einen höheren Anteil an dem ätherischen Öl hat. Und der süße Fenchel dann eben ein bisschen weniger. Und medizinisch werden daher meist die Früchte von dem bitteren Fenchel genutzt. Und der wilde Fenchel ist tendenziell eher der bittere Fenchel. Da sind dann wohl auch die Früchte, also die Fenchelsamen, so ein bisschen dunkler als die anderen. Ja, und Fenchelsamen, ne, werden ja vor allem eben bei Verdauungsproblemen eingesetzt, dann zum Beispiel als Tee, weil sie eben ja krampflösend und blähungshemmend wirken und auch entzündungshemmend und antimikrobiell und damit eben, genau, also sowohl dem Magen helfen, als auch sogar dann eben schleimlösend wirken und damit auch noch bei Bronchialkrankheiten eingesetzt werden können. Dann durfte ich ja auch die Kapernsträuche kennenlernen. Und das war spannend, weil ich die wirklich so bewusst noch nie gesehen habe. Und das sind ja so wechselständige, gestielte, kleine, rundliche, grüne Blätter, die da so an langen Stängeln quasi von einem Strauch herabhängen. Und Ja, die Kapern, ne, sind ja eben eigentlich die noch geschlossenen Knospen der Kapernblüte, bevor sie sich vollständig öffnen. Die haben wir jetzt natürlich nicht mehr gesehen. Und diese Kapernblüten entwickeln sich dann wiederum zu kleinen ovalen Früchten, den Kapernäpfel, die dann aus den Blüten hervorgehen. Und da waren auf jeden Fall noch welche dran. Also beide, sowohl die Blütenknospen als auch die Kapernäpfel nachher, also die Früchte, kann man eben ja in der Küche einsetzen und kulinarisch verwenden. Die Kapernäpfel sind dabei wohl ein bisschen milder im Geschmack und kann man eben auch so dann als Beilage zur Antipasti oder ja, als Snack irgendwie genießen. Und die Kapern haben dann eben eher so diese herzhaft saure Geschmacksnote. Und beide kann man aber eben gut in Salz oder Essig eingelegt konservieren. Weiterhin gab es einen ja sehr speziellen Thymian, den es auf Malta gibt. Der befand sich dort so ja in den felsigen Küstenbereichen, auch bei den Tempelanlagen. Und ja, also die Pflanzen sind halt auch ziemlich silbergrau verholzt und haben dann nur so kleine Teile mit winzigen Thymianblättchen so im Innern gehabt. Also ja, diese Blättchen, die ja auch eben eher wie Nadeln sind, ne? Und der Malta-Thymian, der wohl auch Corydothymus capitatus heißt, ist eigentlich in Nordafrika sozusagen zu Hause, eben in sehr, sehr, sehr trockenen Gebieten. Und ja, fühlt sich von daher auch auf Malta natürlich sehr wohl. Eine weitere Pflanze, die ich dann auch über diesen Edible Wild Plants Guide schon direkt identifizieren konnte, die ich dort auf Malta gefunden habe, war der Salzalant oder auch im Englischen dann Golden Samphire genannt. Und der Salzalant ist eben auch in Westeuropa und eben besonders in den Mittelmeergegenden heimisch und liebt eben als Standorte so Sandstrände oder so Küstenfelsen, manchmal auch so Salzsümpfe. Und auf Malta findet man ihn eben gern dann in den etwas steinigen Küstenbereichen. Und genau da habe ich ihn auch an einem der Strände beim Rumlaufen entdeckt. Denn ja, es war wirklich noch ziemlich warm auf Malta und wir haben sehr viel Strände besichtigt sozusagen. Und dann eben erst später, als es ein bisschen kühler war, auch noch ein paar andere Sachen angesehen. Und der Salzalant fällt einem auch sofort ins Auge, weil er hat auch so richtig schöne gelb leuchtende Blüten, die einen fröhlich angrinsen und ja, gehört eben auch zu den Korbblütlern. Und die Blätter sind aber etwas fleischiger und so relativ länglich. Und in Europa wird der Salzalant ja zum Beispiel auch in weißem Essig eingelegt gegessen oder eben gekocht verwendet. Man kann ihn aber sogar auch roh essen. Also er eignet sich aufgrund auch seines sehr speziellen Geschmacks ideal als Würzkraut für Salate oder Salatsoßen. Und die Wurzel soll auch als Tonic einsetzbar sein. Dann gab es noch eine weitere unbekannte gelbblütige Pflanze, die mich ungemein fasziniert hat. Also sie war so ein bisschen klebrig und hat aber auch vor allem so einen ungewöhnlich leckeren Geruch gehabt, der mich so begeistert hat. Und ich wollte dann unbedingt rausfinden, was das ist. Und ja, wenn man so ein Blatt auch mal probiert hat, dann hat mich das immer so, also sowohl Geschmack als auch Geruch, ein bisschen an so eine Mischung aus Zitrone und Thymian erinnert. Ich habe dann im Internet erst nach der Reise wirklich gesucht und gefunden, worum es sich da gehandelt hat. Und das war eine Ciliadenus bocconei oder eben auch inzwischen Yersonia bocconei. Also ja, auch eine Korbblütlerpflanze und diese Art ist wohl ausschließlich auf Malta zu finden. Und das ist eben so eine kleine, strauchige, krautige Pflanze, vielleicht auch nur 20, 30 Zentimeter hoch und hat auch so relativ fleischige, länglich ovale Blätter und ja, auch so ein bisschen mit Drüsen und Haaren. Und die Blütenkörbe sind dann, haben dann nur gelbe Röhrenblüten und die Hüllblätter sind so ein bisschen nach außen gekrümmt unten dran. Es wird übrigens auch Maltese Fleabane genannt. Also ja, zum Vertreiben von Flöhen sozusagen. Und ja, sie wurde eben wohl früher als Ciliadenus bocconei beschrieben. Und ist aber eben nahe verwandt mit einer anderen Yersonia-Art, ja, die auf der benachbarten Insel Lampedusa zu finden ist. Und beide Arten wurden dann 2004 zur Gattung Yersonia gestellt sozusagen. Also das heißt, Ciliadenus und Yersonia ist sozusagen Synonym für dieselbe Pflanze jetzt in diesem Falle, also für die Ciliadenus oder Yersonia bocconei. Und übrigens, diese Pflanze zierte, bevor der Euro in Malta Einzug gehalten hat, auch die Rückseite von dem maltesischen 50-Cent-Stück. Wie gesagt, der Name Maltese Fleabane kommt nicht umsonst. Also es hat auf jeden Fall, es wurde traditionell wirklich genutzt, um Flöhe zu vertreiben. Und das hängt eben auch damit zusammen, und das ist dann wohl dieser Geruch, den ich da so wahrgenommen habe, dass es viele ätherische Öle halt enthält und unter anderem auch Kampfer. Also was ich da, wie gesagt, so als zitronig-thymian-ähnlich empfunden habe, ist also eigentlich so wahrscheinlich ein süßlicher Kampfergeruch. Und ja, diese starken aromatischen Gerüche haben dann eben das Potenzial, Flöhe fernzuhalten. Und diese Pflanze hat eben auf jeden Fall auch noch einige medizinische Anwendungen. Also es wurde auch in Studien gezeigt, dass es antidiabetische Aktivitäten zeigt. Und ja, es gibt Menschen, die auch beschreiben, dass wenn man da so ein Blatt auf einen kleinen Schnitt legt, dass dann sofort die Blutung stoppt. Bei Kampfer ist es übrigens immer wichtig, auf die Dosierung und Anwendungsregelmäßigkeit und solche Sachen zu achten. Und weil es sonst auch in zu hohen Dosen halt toxisch oder psychoaktiv wirken kann. Aber es war eine wirklich spannende Pflanze, die ich noch nicht kannte. Und es hat richtig Spaß gemacht, da mal wieder ein, zwei neue Pflanzen zu entdecken. Du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn man einmal so eine Pflanze wirklich per Du kennengelernt hat und jetzt weiß, wie sie aussieht, dann fällt es leicht, sie auch in anderen Ländern oder egal wo, dann generell wieder zu erkennen und zu finden. Von daher ist es immer spannend, die Augen aufzuhalten und hier und da auch neue Pflanzen zu entdecken. Ja, schreib mir super gerne an den Kräuternote-Account auf Instagram oder auch als Kommentar auf Spotify, welche Pflanzen du auf deinen letzten Reisen in anderen Ländern schon entdeckt hast. Ansonsten lebe wild und würzig und bis zum nächsten Mal, deine Anja.